Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie die Bundesregierung auch freischaffenden Künstlern und Kulturschaffenden aus großer Not helfen will, warum der Deutsche Schriftstellerverband zu Recht die Sprache in Krisenzeiten kritisiert und warum Gabi Delgado so unvergleichlich wie unvergesslich bleiben wird.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sie geben Orientierung und stiften Sinn. Deshalb hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters Hilfe angekündigt für Künstlerinnen und Kulturschaffende, die zurzeit mit ihrer Arbeit kein Geld verdienen können. Das Kabinett von Angela Merkel hat heute den Weg für viele Milliarden Euro freigemacht. Christiane Habermals, unsere Hauptstadtkulturkorrespondentin. Wie groß ist denn jetzt das Paket und wie viel Kultur steckt drin?
Ja, es gab ja zahlreiche Mahnungen in den letzten Tagen von den Kulturverbänden, von den Betroffenen selbst, dass die Kultur und vor allem die vielen Freischaffenden im Kulturbereich nicht vergessen werden dürfen in diesem Riesenhilfsprogramm. Und das ist auch nicht geschehen. Also Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat das heute Nachmittag in einem Statement selber gesagt. Sie sei selber froh und dankbar, wie sehr ihre Kabinettskollegen das verstanden haben, wie groß die Not und die Existenzängste gerade in der Kulturbranche sind.
Es ist selten so kollektive Dankbarkeit auch für das, was Künstler und Kreative leisten. Also es haben tatsächlich viele verstanden, dass Kultur nicht etwas ist, das man sich in guten Zeiten als Luxus leistet, sondern sie haben verstanden, dass sie unverzichtbar ist, geradezu lebensnotwendig, weil das Ausdruck von Humanität ist.
Soweit Kulturstaatsministerin Monika Grütters heute Nachmittag vor dem Bundeskanzleramt.
Bislang war immer davon die Rede, es gäbe eine Summe zwischen 40 und bis zu 50 Milliarden Euro. Steht jetzt eine Summe fest?
Also es gibt jetzt drei Instrumente, wenn man so will, von denen Kulturschaffende ganz konkret profitieren werden. Das ist zum einen ein Programm, das die persönlichen Lebensumstände absichern soll, also tatsächlich die Basisabsicherung, Heizung, Miete, Kinderzuschlag für die, die gar nicht über die Runden kommen jetzt in dieser Zeit, weil ihnen die Einkommen weggebrochen sind, die sonst in Hartz IV abrutschen würden. Da wird für ein halbes Jahr wird die Vermögensprüfung ausgesetzt. Das heißt, das ist wirklich ein Hilfsnetz für Künstler und Musiker in Not. Dann wird es zusätzlich 50 Milliarden Euro geben, einen Topf für Solo-Selbstständige, Freiberufler, Kleinstunternehmer. Das sind im Kulturbereich eine ganze Menge von Musikern bis Beleuchtern, Schauspielern, Fotografen, alles, was immer aufgezählt wurde. Da gibt es richtig Cash auf die Hand, 9.000 Euro für 3 Monate bei Kleinstunternehmen bis zu 5 Beschäftigten oder sogar 15.000 Euro für kleine Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten. Das sind keine Kredite, das heißt, das muss nicht zurückgezahlt werden. Und dann gibt es schließlich noch zusätzliche Schutzmaßnahmen. Das heißt, wer die Miete nicht mehr zahlen kann, dem darf jetzt von April bis September nicht gekündigt werden. Das Insolvenzrecht wird ausgesetzt. Alles kleine Maßnahmen, die helfen. Oder wer keine Einnahmen mehr hat, der kann seine Beiträge bei der Künstlersozialkasse kurzfristig heruntersetzen. In dieser Summe alles kleine Hilfsmaßnahmen, die in dieser Situation wahrscheinlich sehr hilfreich sein werden.
Und um mal ganz praktisch zu werden, was muss dazu nachgewiesen werden, um Ansprüche anmelden zu können?
Ja, das soll alles, so die Ankündigung, so unbürokratisch wie möglich ablaufen. Also bei der Grundsicherung wird bis September auf jede Vermögensprüfung verzichtet. Das heißt, da werden nur die Einnahmen des Monats März zugrunde gelegt. Wenn da also ein großer Einnahmeverlust belegt wird, dann kann man diese Grundsicherung beantragen. Bei den Zuschüssen für Selbstständige und Freischaffende, das ist natürlich an Bedingungen geknüpft. Die lauten unter anderem, also man darf nicht schon vor März 2020 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gesteckt haben und der Einkommensverlust darf erst nach dem 11. März eingetreten sein, also muss mit der Corona-Krise in Verbindung stehen. Aber auch hier gilt im Prinzip erstmal auszahlen und geprüft wird später, denn wenn sich dann im Nachhinein herausstellt, dass jemand nicht berechtigt war, dann wird das Geld im Zweifel zurückgefordert werden.
Dieses Paket jetzt für Solo, Selbstständige und Kleinstunternehmen, gibt es damit auch die Chance, Institutionen zu erhalten oder ist es tatsächlich jeweils ein finanzielles Mittel, um einzelne Menschen, die Kultur und Kunst schaffen, zu schützen?
Also für größere Kulturinstitutionen, also nehmen wir an Kinos oder Veranstaltungsorte, da ist ja in der vergangenen Woche schon ein Paket verabschiedet worden, das tatsächlich für die Kreativwirtschaft hilfreich sein wird. Da gibt es die Möglichkeit, dass Steuern gestundet werden. Da gibt es vor allem über Kredite die Möglichkeit, Notlagen abzufedern und Einnahmeverluste auszugleichen. Bei diesem Programm für Selbstständige, da geht es tatsächlich um Kleinstunternehmer bis maximal 10 Beschäftigte. Auch da gibt es ja viele im Kulturbereich. Man denke an Werbeagenturen, man denke an Beleuchterfirmen, man denke an kleine Fotografen, Fotoagenturen mit vielleicht 1, 2, 3 Beschäftigten und natürlich für Selbstständige und freischaffende Künstler. Und diese 50 Milliarden sind tatsächlich für diese Gruppe gedacht, ganz konkret.
Und was ist mit dem Nothilfefonds? Gehört der ins Paket oder ist er vom Tisch?
Also erstmal ist er vom Tisch, was die Existenzsicherung von Künstlerinnen und Künstlern angeht. Denn die dürfte jetzt durch die beschlossenen Maßnahmen erstmal gesichert sein. Da muss man natürlich auch wieder abwarten, ob da noch jemand durchs Raster fällt. Es gibt aber Überlegungen. Im Haus Grütters wurde darüber gesprochen, dass ein solcher Nothilfefonds möglicherweise für andere Ziele eingerichtet werden könnte, nämlich dafür, dass in diesen Corona-Zeiten überhaupt noch Kultur stattfinden kann. Also als eine Form von Projektfonds, über den Künstler, Musiker Geld beantragen können, um Ideen umzusetzen, was sie jetzt in dieser Zeit trotz Corona möglicherweise an Kultur produzieren könnten. Also übers Internet, es hat ja vieles gegeben, was man jetzt auch schon gesehen hat, von zu Hause aus. Schwierige Zeiten brauchen eben auch Kultur. Und mancher Kreative ist auch dann in Not, wenn er einfach nicht kreativ sein kann und zu Hause rumsitzen muss.
Milliarden für Kunst- und kulturschaffende Solisten, mögen sie mehr als getröstet werden.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nicht viele Bands aus Deutschland sind mindestens der halben Welt bekannt. Noch kleiner wird die Zahl, wenn es um musikalische Trendsetter geht. Zu den ganz wenigen, ohne die der Pop anders klingen würde, zählt DAF, die deutsch-amerikanische Freundschaft. Schlagzeuger Robert Görl hat heute Abend auf Facebook geschrieben, dass Sänger Gabi Delgado gestorben ist mit nur 61 Jahren. Martin Böttcher aus der Musikredaktion. Weiß man woran?
Nee, weiß man ehrlich gesagt nicht. Also Robert Görl hat tatsächlich bei Facebook nur geschrieben, habe heute erfahren, mein langjähriger Freund und Bandkollege Gabi Delgado ist letzte Nacht verstorben. Also das müsste dann die Nacht von Sonntag zu Montag sein. Mehr ist nicht bekannt.
Wie beschreiben Sie das Besondere von DAF?
Das ist ja, wir müssen dann zurückgehen bis Anfang der 80er, als DAF groß geworden sind. Damals, das war ja so die Zeit, wo auch sowas wie deutscher Punk entstanden ist. Und deutscher Punk hat ja vor allem in der Anfangszeit versucht, den englischen Punk zu imitieren. Also Gitarre, Bass, Schlagzeug und möglichst schriller Gesang. Und dann kam eben diese Band, die am Anfang wirklich eine Band war, aus 5 verschiedenen Personen bestanden hat und sich dann so zusammengeschrumpft ist zu diesem Duo Robert Görl und Gabi Delgado Lopez. Und die haben dann eben mit der Hilfe der elektronischen Musik den Punk weiterentwickelt. Also das war, elektronische Musik trifft Punk. Also wir haben diesen Gesang von Gabi Delgado Lopez, das war ja der Sänger, der Frontmann, der Texter, der so sloganartige Sachen gesungen hat, die sehr provokant waren, eben auch, wie man es aus dem Punk gewohnt war. Und dann war da diese elektronische Musik, die so eine unglaubliche Energie hatte. Das kannte man gar nicht, weil eigentlich war die elektronische Musik ja sowas Discohaftes, was vielleicht ein bisschen Seichtes, Billiges sogar.
Sie haben ihn ja persönlich kennengelernt. Was war das für ein Typ und hätte DAF ohne ihn sein können, was es wurde?
Das ist ganz interessant. Ich habe ihn für ein langes Interview getroffen und er selbst ist ein unglaublich netter, sanfter, sehr nachdenklicher Typ. So gar nicht so ein Profi, der alles abspult, sondern der so ganz ruhig redet. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, was war denn dieses Besondere an DAF und war Ihnen damals, als Sie dieses Duo gegründet haben, klar, dass daraus was ganz Besonderes werden würde?
Okay, der Kapitalismus integriert alles, ja. Aber trotzdem war uns klar, dass das mehr als ein Produkt ist. Ja, dass das wirklich eine kulturelle, musikhistorische Bedeutung hat. Und nicht nur musikhistorische, es sind ja viele Sachen wie, ich weiß nicht, wie oft ich in der Taz gelesen habe, tanzt den Angela Merkel oder alles ist gut oder verschwende deine Jugend. Dass das also wirklich in die deutsche Sprachkultur einfließt, in die internationale Musikkultur. Das war uns sehr, sehr früh bewusst, dass wir wirklich etwas machen, was die Hörgewohnheiten auch verändern wird.
Und so war es ja dann auch, ne? Da ist ganz viel draus entstanden. deutsch-amerikanische Freundschaft, Wegbereiter der neuen deutschen Welle, dieses Electronic Body Music, Industrial, Techno, House, hat sich alles später, konnte sich da auch darauf berufen. Nicht, dass sie für alles den Grundstein gelegt haben, aber waren auf jeden Fall wichtige, einflussreiche Musiker in der Hinsicht.
Die Hochzeit war sicherlich in den 80ern, aber über die Jahre und Jahrzehnte sind die ja immer wieder zusammengekommen, jetzt wo Gaby Delgado López tot ist. Ist es auch aus mit dieser Band, mit diesem Duo?
Also man kann sich deutsch-amerikanische Freundschaft tatsächlich nicht vorstellen ohne Gaby Delgado López, weil er eben diese krasse Art, auch diese Ausstrahlung, diese Energie auf der Bühne hatte. Vielleicht hören wir noch mal ganz kurz, was er über den großen, provokanten Song gesagt hat. Die hatten ja einen, so einen Song, der Mussolini. Da wurde so gesungen, tanz den Mussolini, tanz den Adolf Hitler, tanz den Jesus Christus. Das war eine große Provokation, vor allem in Verbindung mit den Lederklamotten und den kurzen Haaren, die damals hatten. Eine wirklich extreme Verunsicherung der Gesellschaft. Und ja, vielleicht hören wir ganz kurz noch, was er dazu zu sagen hatte, zu dieser Entstehung dieses Songs.
Ende der 70er übrigens, ne?
Und ich kann ja auch sagen, bei Mussolini hatte ich bin eigentlich ein Stand-up-Poet, ja, ich sitze da so nicht lange und fackle mit den Texten. Und bei Mussolini hatte ich nur das Wort Mussolini im Kopf, weil mir das lautmalerisch, also ganz Dada-mäßig gefallen hat. Mussolini, das Musso Chocolat, Lini, fast wie so ein italienisches Mädchen vielleicht, oder keine Ahnung, ja, oder wie eine schicke Anzugfirma. Oder wie hat dieses Wort vom Klang gefallen? Und als ich dann in der Gesangskabine war, da kam dieser Track, sag ich, jetzt sag ich einfach mal Mussolini. Ja, Mussolini. Dachte, ja, tanz den Mussolini, das ist gut. Sag ich, na gut, wenn ich Mussolini sage, das sage ich auch Adolf Hitler und Jesus Christus und Kommunismus. Und das sage ich halt alles so, fertig.
Gaby Delgado López.
So war er. Er war unvergleichlich. Vielen Dank, Martin Böttcher, der uns erzählt hat über Gaby Delgado López, der mit nur 61 Jahren gestorben ist.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Er lindert und ermutigt, der Trost. Sie brauchen ihn, ich brauche ihn, wir alle brauchen ihn, um Kraft zu schöpfen und besser mit dem Leben und seinen derzeitigen Gegebenheiten umzugehen. Eigentlich ist der Trost eine Sache von Mensch zu Mensch, aber fand schon Vincent van Gogh, mit einem Bild möchte ich etwas Tröstliches sagen, so wie Musik tröstlich ist, und ich füge hinzu, manchmal ein Stück Schokolade. Bevor Sie ein ganz konkretes Beispiel hören, nämlich worin der Theatermann Patrick Wengenroth in diesen Zeiten Trost findet, habe ich mit Thomas Waschek gesprochen. Er ist Chefredakteur der Philosophiezeitschrift Hohe Luft. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welchen Trost bietet die Philosophie für uns alle gerade an?
Was die Philosophie ganz gut kann, ist, sie kann uns zu einem reflektierten Nachdenken bringen über unser Leben. Und das kann uns, denke ich, sehr helfen. Und darin liegt, wenn Sie so wollen, im weitesten Sinn für mich jedenfalls der Trost der Philosophie.
Was genau meinen Sie denn? Es gibt bestimmt gerade viele Menschen, die sich noch schlimmere Dinge vorstellen, um über die augenblickliche Lage hinweg getröstet zu werden.
Ich glaube, es geht jetzt weniger darum, sich irgendwelche Dinge vorzustellen, ja, sondern es geht schlicht darum, mit der Situation, so wie sie jetzt ist, einigermaßen gut zurechtzukommen. Und für mich tröstlich ist eine Haltung, die ich vielleicht als einen pragmatischen Stoizismus bezeichnen würde. Aus stoischer Sicht ist wichtig nur das, was wir beeinflussen können, was in unserer Macht liegt. Und die Vergangenheit ist in diesem Sinne unwichtig und die Zukunft, weil sie ungewiss ist. Wichtig in diesem Sinn ist die Gegenwart und was also die historische Lebenskunst lehrt, gegenwärtig sein, ganz aufs Hier und Jetzt konzentriert. Aber nicht, um sich in eine innere Festung zurückzuziehen, sondern diese Freiheit zu nutzen, letzten Endes auch etwas für die Gemeinschaft zu tun. Und darin sehe ich etwas sehr Tröstliches, dass wir diese Freiheit haben, auch in einer solchen Krisensituation, in der wir eben nicht wissen, was morgen kommt. Und das Pragmatische liegt für mich darin, dass es nicht primär ums Denken geht, sondern ums Handeln, richtig zu handeln und vor allem etwas zu tun für die Menschen, die uns am nächsten stehen.
Die Geschichte der Philosophie ist ja eine sehr lange. Sie sagen jetzt nicht denken, sondern handeln. Ist das der Tenor der Philosophie in Bezug auf das, was uns in Krisensituationen trösten kann? Oder ist das jetzt Ihre Meinung?
Das ist meine Meinung, aber ich kann mich da durchaus auf bestimmte Traditionen stützen. Aber wir sind jetzt in einer Situation, wo wir nicht wissen, was in 3 Wochen sein wird. Und ich glaube, da brauchen wir sozusagen eine philosophische Strategie, die darin besteht, zu lernen, zu experimentieren, zu schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Also welche Philosophen sind für Ihre Haltung wichtig?
Für meine Haltung wichtig sind, ja, wenn Sie an jemanden denken wie den römischen Kaiser Marc Aurel, was Fragen jetzt, sagen wir mal, der Praxis betrifft, ist es von den Griechen eher Aristoteles als Platon.
Warum?
Weil Aristoteles ja ein ganz genauer Beobachter der Menschen ist, ja, und ein Beobachter des Lebens, ja. Also Aristoteles hat einen Sinn dafür, ja, was Menschen antreibt, was sie beunruhigt, versucht, die Menschen in ihren Lebensvollzügen zu verstehen. Ne? Während Platon, den ich natürlich bewundere, aber wenn bei uns eine wahre Welt, ja, für Platon eine geistige Welt ist, ja, eine geistige Idealwelt. Also wenn Sie so wollen, Aristoteles ist für mich der Realist.
Kann die Kunst sie trösten? Kann die Kunst Menschen in einer Situation trösten, wo sie womöglich das Gefühl haben, gar kein Reservoir mehr zu haben, um sich und andere zu trösten? Oder muss man sich an die Philosophie halten?
Also die Kunst vielleicht sogar mehr als die Philosophie. Auch für mich ganz persönlich, wenn wir uns unter Kunst jetzt nicht nur die bildende Kunst verstehen, ja, sondern durchaus auch die Literatur, die Lyrik vor allem. Also das Tröstende großer Kunst liegt für mich darin, dass sie in einer Weise, ja, die wir sozusagen diskursiv, ja, verstandesmäßig gar nicht erfassen können, ja, uns also die Erfahrung, ja, von etwas Höherem ermöglicht, das etwas, das so über uns hinausweist. Also die Kunst, glaube ich, kann auch nicht religiösen Menschen im engeren Sinn, zu denen ich selbst gehöre, doch so einen, wenn Sie so wollen, metaphysischen Trost geben. Ja? Also die Kunst kann für jemanden, der dieses Empfinden hat, ein Transzendenzerlebnis geben, das meines Erachtens die Philosophie nicht vermittelt.
Sagt Thomas Waschek, Chefredakteur der Philosophiezeitschrift Hohe Luft. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute Abend. Bleiben Sie gesund.
Ich danke Ihnen, Sie auch.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Fazitredaktion hat natürlich viele, viele Kontakte und fragt in alle Richtungen, wie es Kunst- und Kulturschaffenden gerade geht. Die im Iran geborene Theaterregisseurin Mina Salipur hat meiner Kollegin Susanne Burkhardt eine Mail geschickt und schreibt: Was mich tröstet, ist meine 90-jährige Oma, die in Teheran lebt und auf besorgte Enkelanrufe via Skype mit einem frechen Lächeln reagiert, genau in die Kamera ihres Tablets und sagt, sie habe die verdammte Revolution und einen Krieg überlebt und gegen Viren gibt es schließlich früher oder später Medikamente. Und wenn sie das sagt, schreibt Mina Salipur und dabei aussieht wie Master Yoda mit einem kleinen schwarzen Kopftuch, ist das tröstlich. Keine Ahnung, warum.
Fazit.
Was mich tröstet.
Jo. Mein Name ist Patrick Wengenroth. Ich bin sowas wie ein Theaterregisseur und Performer manchmal, wenn man mich lässt.
If you ain't the finest thing, look so titillating. What was your name again? I'm having short-term memory loss.
Ja, was mich gerade am meisten tröstet, jetzt ganz persönlich, ist Musik hören. Ich hänge jetzt die ganze Zeit zu Hause und höre meine alten Oldschool-Hip-Hop-Scheiben und Soul- und Jazz-Zeugs und das ist sehr beglückend. Und der Anlass ist, dass es einen wahnsinnig tollen Radiosender in Montreal gibt, den ich entdeckt habe, WeFunk, und das ist irgendwie wie so eine Initiative von zwei DJs und da sind lauter Mixe, die man sich anhören kann und ist dann gut gelaunt zu Hause, während man dann zum fünften Mal die Küchenanrichte wischt oder schon wieder einen Artikel zu viel gelesen hat. Also das ist sozusagen das, was mich privat individuell tröstet. So I gave you a call, 'cause I know you don't want to hear from nobody else. Und am meisten würde mich aber erstmal trösten, wenn ein paar mehr Leute in Berlin und anderswo zu Hause bleiben würden. Dann können wir viel schneller wieder rausgehen. Das ist jetzt wahnsinnig unsexy und pädagogisch, aber das würde mich dann noch mehr trösten als mein Hip-Hop. Also bleibt alle gesund, ne?
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Leipziger Gewandhausorchester plant von dieser Woche an, immer donnerstags und freitags eine Konzertaufzeichnung auf seiner Website zu veröffentlichen. Damit bietet das Konzerthaus dem Publikum trotz der Corona-Krise Kultur, sagte Gewandhausdirektor Schulz. Die wirtschaftlichen Schäden seien momentan noch nicht absehbar und deswegen auch nicht zu beziffern, meinte er mit Blick auf die Absage von 80 Veranstaltungen allein bis zum 20. April. Walt Disney startet morgen in Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern seinen Streaming-Dienst Disney Plus. Nutzer können dann gegen Bezahlung hunderte Serien und Filme aus den Beständen des Mickey-Maus-Konzerns, wie zum Beispiel Das Dschungelbuch oder Cinderella, anschauen. Neben eigenen Produktionen sind bei Disney Plus aber auch Produktionen von Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic im Programm. Dazu zählen unter anderem alle 30 Staffeln von Die Simpsons und die Star Wars-Serie The Mandalorian. Allerdings geht es zunächst mit angezogener Handbremse los. Um die Datenleitungen in Zeiten der Corona-Krise zu schonen, senkt Disney die Bildqualität. Die Kunstwerke Berlin stocken ihr Personal am Institute for Contemporary Art in der Auguststraße weiter auf. Mit der Erweiterung des kuratorischen Teams will sich das KW nach eigenen Angaben noch stärker mit lokalen, nationalen und internationalen Diskursen auseinandersetzen. Seit ihrer Gründung zu Beginn der 90er Jahre widmen sich die KW durch Produktion, Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer Kunst zentralen Fragen unserer Gegenwart. Neu im Team sind nun die Assistenzkuratorin Katrin Bentele und Leon Kruswijk sowie Clementine Delis als assoziierte Kuratorin und Nadim Saman als Kurator für den digitalen Raum. Woody Allens Biografie erscheint nun doch in den USA. Überraschend hat der kleine New Yorker Verlag Arcade Publishing das Buch schon heute ausgeliefert. Ursprünglich sollte es im Aschett Verlag erscheinen, aus New York Peter Mücke.
Doch nachdem Woody Allens Sohn Ronan Farrow angekündigt hatte, die Zusammenarbeit mit dem Verlag aufzukündigen, sollte das Buch seines Vaters dort erscheinen, machte Aschett einen Rückzieher. Farrow hatte bei Aschett seinen Bestseller Catch and Kill veröffentlicht, in dem es um die Missbrauchsvorwürfe zahlreicher Frauen gegen den inzwischen zu einer hohen Haftstrafe verurteilten Ex-Hollywood-Produzenten Weinstein geht. Ronan Farrow hat sich schon lange mit seinem Vater überworfen und sich auf die Seite seiner Adoptivschwester Dylan gestellt, die Woody Allen vorwirft, sie als Kind sexuell missbraucht zu haben.
Woody Allen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und wurde auch vor Gericht freigesprochen. In Deutschland gab der Rowohlt Verlag bekannt, dass er die Veröffentlichung vorzieht. Das E-Book soll nun schon am Mittwoch erscheinen, das gebundene Buch am Samstag. Ursprünglich sollte es ab dem 7. April verkauft werden.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Abstand halten, das ist das Gebot der Stunde. Aber Social Distancing, die soziale Distanz, verkehrt, was wichtig ist und gehört deshalb nicht in die Münder, vor allem von Politikern und Journalisten. Das findet der Deutsche Pen. Die Schriftstellervereinigung will ausdrücklich nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber anmerken, den differenzierten Begriff körperliche Distanz zu nutzen, sei wichtig und richtig, um zu unterstreichen, wie wichtig die soziale Nähe von Kooperation und Verantwortung füreinander ist. Warum Sprache auch jetzt weder verlottern noch unscharf sein sollte, den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch habe ich gefragt, ob er die Warnung teilt. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Hat der Pen recht?
Er hat sicher recht, denn wir sind ja mit einer ganz neuen Situation quasi konfrontiert, die wir trotz einer kleinen Vorwarnung gar nicht kommen sehen haben und die uns wirklich so massiv überrollt hat, dass wir auch sprachlich gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und in dieser Überwältigung haben wir eine ganze Reihe von Phrasen ganz schnell in unseren Alltagsgebrauch genommen, über die wir gar nicht gut nachgedacht haben und über die wir sicher diskutieren müssen, weil die uns natürlich ganz bestimmte Perspektiven jetzt vorgeben auf das Thema.
Ist das nun mal wieder ein schlecht ins Deutsch übersetzter Anglizismus oder steckt genau das drin, was auch von Ihnen kritisiert wird?
Also ich glaube, der ist nicht schlecht übersetzt. Eigentlich ist der englische Begriff an sich schon problematisch. Also dieser Begriff des Social Distancing, der hat eine sehr lange Geschichte, der wurde aber immer verwendet in dem, was man als wörtliche Bedeutung vermuten würde, nämlich in der Idee einer gesellschaftlichen Abgrenzung. Und als dann die Vogelgrippe kam 2006, da hat die amerikanische Gesundheitsbehörde plötzlich angefangen, diesen Begriff des Social Distancing eben für das zu benutzen, für das wir es jetzt auch benutzen, nämlich für den Rückzug in die eigenen vier Wände, für das Abstandhalten, ja, eben für die körperliche Distanz. Und dann hat sich der Begriff jetzt plötzlich sowohl im Englischen als auch im Deutschen, also in dieser Bedeutung so fest in unsere Sprache integriert in so kurzer Zeit, ja, dass wir jetzt wirklich mal innehalten müssen und uns klar machen müssen, was da eigentlich drinsteckt für eine Idee, nämlich die Idee, dass wir das, was uns als Gesellschaft zusammenhält, dass wir das irgendwie aufgeben müssen, während das ja genau, wie der Penn auch sagt, das ist, was wir nicht aufgeben dürfen in dieser Zeit.
In diesem Zusammenhang, welche Begriffe fallen Ihnen noch unangenehm auf?
Also es fällt generell unangenehm, es fällt erstmal eine gewisse Sorglosigkeit auf, mit der Begriffe so in den Diskurs reingeworfen werden und dann auch aufgegriffen werden. Natürlich haben wir es im Moment zu tun mit einer großen Begriffsdiskussion darüber, ob wir eine Ausgehsperre oder ein Ausgehverbot oder ein Kontaktverbot eigentlich erlassen sollten oder ob das eigentlich erlassen worden ist und was es bedeutet, wenn es erlassen worden wäre. Und das sind ja auch alles so Wörter, die im alltagssprachlichen Gebrauch erstmal gar nichts bedeuten. Also die müssen ja dann durch Verwaltungsordnungen erstmal mit Bedeutung gefüllt werden, aber in unseren Köpfen lösen die natürlich auch gleich Bilder aus. Also die Idee einer Ausgangssperre oder eines Ausgangsverbots, die richtet sich auch wieder auf eine bestimmte Sache, nämlich wir sollen unser Haus nicht verlassen. Also wir dürfen das nicht. Das ist eine Sperre oder ein Verbot. Die interessante Frage ist ja, mit welcher rechtlichen Grundlage dieses Verbot überhaupt erlassen wurde. Aber sprachlich stellt sich das dar als eine unwiderrufliche Tatsache. Wir dürfen jetzt nicht mehr nach draußen. Und beim Kontaktverbot ist es eben etwas besser. Da dürfen wir nach draußen. Wir dürfen nur nicht in Kontakt mit Leuten treten. Und das ist eigentlich auch komisch. Und auch in dem Wort Kontakt steckt eigentlich so eine Art Doppeldeutigkeit drin, die wir beim Social Distancing ja auch haben. Also Kontaktverbot ist ja hier gemeint im Sinne von körperlichem Kontakt. Aber wir benutzen das Wort Kontakt natürlich auch genau für den gesellschaftlichen Kontakt, für das Telefongespräch, was wir hier gerade führen, für die Skype-Gespräche vielleicht mit den Großeltern oder mit anderen Verwandten, die man gerade nicht sehen kann. Und deshalb ist auch das Wort Kontaktverbot hier in seiner viel zu breiten Bedeutung eigentlich auch schlecht. Also wir sollten auch hier wieder sagen, es geht um eine Einschränkung von Berührung eigentlich. Eigentlich sollten wir es Berührungsverbot nennen vielleicht oder jemandem zu nahe kommen Verbot oder sowas in der Art. Ja, aber wir haben gar keine Sprache dafür, weil wir irgendwie gar nicht damit gerechnet haben, wie schnell sich unser Land hier verändern kann, was unseren alltäglichen Umgang miteinander angeht. Das sind wirklich Vokabeln, als ob wir sprachlich schon den Notstand ausgerufen hätten hier, obwohl wir ihn rechtlich noch gar nicht ausgerufen haben. Wie wir uns sprachlich im Prinzip auch hier an diese unglaubliche Brutalität so schnell gewöhnen, das macht mir auf jeden Fall natürlich Sorgen. Denn die Art, wie wir über Dinge sprechen, die beeinflusst eben immer auch die Art, wie wir darüber nachdenken.
Was kann denn Sprache jetzt positiv leisten, ohne euphemistisch zu sein? Haben Sie eine Idee?
Mein großer Wunsch ist immer in der Tat, dass man sozusagen auf diese negativen Framings nicht mit euphemistischen Framings jetzt reagiert. Das wäre auch keine sinnvolle Strategie, sondern dass wir im Prinzip genau das tun, was wir jetzt gerade tun, dass wir uns nämlich immer klar machen, in jeder Versprachlichung eines Themas steckt eine bestimmte Perspektive und das müssen wir erkennen und dann müssen wir uns darüber austauschen können und diesen Freiraum lässt uns ja die Sprache. Sie zwingt uns ja nicht in eine bestimmte Spur. Sie zieht uns, sie verleitet uns immer in so eine bestimmte Spur, aber sie zwingt uns da nicht hinein. Wir können uns immer lösen und können darüber reflektieren und können uns klar machen, was gibt uns hier nur die Sprache vor und was ist vielleicht das, was tatsächlich an Wirklichkeiten darunter liegt. Und deshalb würde ich sagen, ja, man kann sich in der Tat überlegen, ob man dieses Wort des Social Distancing oder des Vermeidens der sozialen Kontakte, wie das auch Angela Merkel eine ganze Zeit lang immer in ihren Ansprachen gesagt hat, das kann man überdenken und sie hat es ja in ihrer letzten Ansprache auch getan und hat plötzlich gesagt, es geht ja gar nicht darum, soziale Kontakte zu vermeiden. Die sozialen Kontakte sind ja eben besonders wichtig und genau die Tatsache, dass sie das tun konnte und dass wir alle das, also diesen Perspektivwechsel dann vollziehen können und sagen können, wir haben uns hier sprachlich in etwas reinmanövriert, das uns eventuell an der falschen Stelle Angst macht, das ist, glaube ich, das, was notwendig ist. Also uns immer mal wieder so von der Sprache zu distanzieren und einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, vielleicht habe ich jetzt spontan kein besseres Wort, wobei sowas wie körperlicher Abstand bietet sich ja an als Alternative. Aber selbst wenn ich jetzt keinen besseren Begriff habe, dass ich einfach sage, gut, aber ich darf mich von diesem Begriff trotzdem nicht verleiten lassen, in bestimmte Richtungen zu denken, die eben nicht produktiv sind, die vielleicht Angst auslösen, die vor allen Dingen eventuell nicht die richtigen Handlungen nach sich ziehen.
In diesem Gespräch in körperlicher Distanz für soziale Nähe. Vielen Dank an Anatol Stefanovic.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Weltweit liegt die Filmproduktion brach. Wie in Deutschland die Krise überbrückt werden kann, ist noch nicht ausgemacht. Bei Netflix schon. Ein Fonds mit 100 Millionen Dollar soll aufgelegt werden, um die Mitarbeiter zu unterstützen, die jetzt Däumchen drehen müssen. Und nochmal 15 Millionen für alle, die als Honorarkräfte arbeiten. Immerhin. Während die Dreharbeiten eingefroren sind, gibt es eine neue Netflix-Serie von den Machern der vier Blocks. Im Mittelpunkt steht der Mann aus Wien mit der berühmten Couch.
Sie hören meine Stimme? Sie sehen das Pendel? Nur meine Stimme und das Pendel.
Jeder große Denker hat auch mal klein angefangen.
Alles andere verschwinde.
Und Freuds Anfänge werden in der gleichnamigen Serie ziemlich kläglich dargestellt. Er inszeniert, er faked zusammen mit seiner Haushälterin eine Hypnosevorführung, um seine Ärztekollegen von seiner Methode zu überzeugen.
Sagen Sie, könnten Sie ein bisschen weinen am Schluss?
Mana? Na.
Freud hat es schwer. Er hat Mietschulden, ist verliebt in Martha, die er womöglich nicht heiraten darf, nimmt Kokain, um produktiv zu sein, und wird dann auch noch in einen Kriminalfall verwickelt. Eine junge Frau, die brutal erstochen worden ist. Mehrere Messerstiche hineingerammt in ihre Genitalien. Und da wären wir schon beim zentralen Thema. Die weibliche Sexualität. Freud will sie verstehen, alle anderen scheinen davor zurückzuweichen.
Sie kennen alte Landkarten, Seekarten. Dort, wo alles endete, wo unbekanntes Territorium begann. Dort zeichnete man monströse Fabelwesen. Dort schrieb man Hix und Draconis. Hier sind Drachen. Hier lauert eine Gefahr, die wir nicht verstehen. Wahren Sie Distanz.
Und wenn ich der Kartograf sein will, der Entdecker.
Regisseur Marvin Krehn ist in Wien geboren und vor allem für seine Serie Four Blocks bekannt. Für Freud hat er nicht nur eine eigene, sehr düstere Bildsprache gewählt, sondern findet auch Wege, psychoanalytische Themen filmisch darzustellen. Freud will in die Unterwelt der Wiener Kanäle absteigen, um dort nach einer entführten Frau zu suchen. Die Kanäle stehen in der Serie stellvertretend für das Unbewusste.
Schlomo, lass uns einfach gehen. Einfach nach Hause gehen.
Ich gehe da jetzt rein.
Bist du ein Schucke? Da drinnen hausen Monster.
Wie viele Zündhölzer hast du?
Freud wagt sich vor, wird dafür aber nicht belohnt. Das Wien seiner Zeit macht es ihm nicht leicht. Soweit stimmt die Serie mit der realen Geschichte überein.
Freud setzt die Psychoanalyse in eine Zeit, in der die bürgerliche Gesellschaft am Aufkommen war.
Christine Kirchhoff forscht zu Psychoanalyse und Kulturtheorie in Berlin.
Wo es überhaupt eine Vorstellung gab von Individualität, also wo überhaupt die Idee auf die Welt gekommen ist, dass Menschen ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen und bestimmen können. Denn das ist natürlich der Hintergrund dafür, dass es dann wiederum jemand kommen kann und sagen kann, na ja, aber so weit ist es gar nicht her mit dem, das Schicksal selber in die Hand nehmen. Denn, wie Freud gesagt hat, sind wir ja bekanntlich nicht Herr im eigenen Haus.
In einer feindseligen Umgebung mit der versammelten Wiener Ärzteschaft als Gegner versucht Freud nicht nur Kriminalfälle zu lösen, sondern auch von seinen Ideen zu überzeugen.
Erinnerungen, die wir nicht im Licht sehen wollen, die wir verdrängt haben aus dem Licht. Sie tanzen um uns herum in der Dunkelheit. Sie triezen und stoßen uns. Sie spuken. Sie flüstern. Sie machen uns Angst. Sie machen uns krank. Sie machen uns hysterisch.
Historisch ist die Serie überhaupt nicht genau. Will es auch gar nicht sein. Das ist manchmal schade, wenn man sich wirklich für Freud interessiert. Aber das Wien seiner Zeit kommt rüber. Eine eigentlich offene Gesellschaft, mit gleichzeitig starren Konventionen und einem grassierenden Antisemitismus. Und eine Besonderheit dieser Zeit ist in der Serie sehr präsent.
Tatsächlich war in Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts das Phänomen der sogenannten Hysterikerinnen sehr, sehr weit verbreitet.
Daniela Finzi ist wissenschaftliche Leiterin des Sigmund Freud Museums in Wien.
Das waren zumeist bürgerliche Frauen, die tatsächlich aufgrund der starren familiären Rollenzuschreibung und den eben damit verbundenen Moralvorstellungen eigentlich völlig ihren Handlungsmöglichkeiten beraubt waren und die eine Reihe an Symptomen entwickelt hatten, die eigentlich keine körperliche Ursache zu haben erschienen, wie zum Beispiel eben Lähmungserscheinungen, Krämpfe, Angstzustände, sprachliche Schwierigkeiten, Schmerzen, Depressionen.
Den Frauen wird nicht nur ihre eigene Sexualität aberkannt, auch ihre Krankheit wird, zumindest in der Serie, von der Ärzteschaft belächelt.
Hysterie ist ein anderes Wort für Lüge.
Und sie verdient nicht unser Mitleid.
Freud will sich damit nicht zufrieden geben.
Und dann erfindet er, oder sagen wir Josef Breuer, zusammen mit einer ihrer ersten Patientin, Anna O., erfinden sie die Talking Cure. Und dann stellt Freud aber relativ schnell fest, dass das nicht reicht, also dass die Symptome immer wieder kommen, und fängt dann an, nach der Genese oder der Herkunft dieser Symptomatiken zu suchen.
Soweit zumindest die reale Geschichte. In der Serie werden viele psychoanalytische Themen angeschnitten und teilweise wild durcheinander gewirbelt. Es gibt starke Mutter- und Vaterfiguren, Dissoziationen, Verführung, Traumata, Übertragung. Selbst Abstinenz, also die in der Psychoanalyse geforderte Enthaltsamkeit, Zurückgenommenheit des Analytikers, wird indirekt angesprochen.
Sie dürfen sich nicht von Ihren Patientinnen berühren, geschweige denn verführen lassen.
Gut getroffen ist der Charakter Freuds. Robert Finster schafft es, ihn leidenschaftlich, verbissen und unnachgiebig darzustellen. Daniela Finzi.
Freud war sicherlich von einem ganz besonders großen Ehrgeiz, von einem wissenschaftlichen Ehrgeiz, aber auch von einer vielleicht einer Art Zuversicht oder einem Vertrauen, etwas ganz besonders Großes schaffen, entwickeln zu können, angetrieben.
Freud macht Fehler, gerät ständig in Schwierigkeiten und es ist reizvoll, dabei zuzuschauen, wie der Begründer der Psychoanalyse noch beinahe unschuldig und überfordert von seiner eigenen Methode ist. Eine mächtige Methode. Fast alle therapeutischen Formen, die wir heute kennen, bedienen sich psychoanalytischer Grundprinzipien. Doch an vielen Stellen geht es in der Serie arg mystisch zu und driftet in den Fantasy-Bereich ab. Psychoanalyse-Fans werden sich daher über die Serie ärgern können. Für alle anderen ist sie eine mal spannende, mal fantastische Wiener Melange.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Getrennt von allen und doch vereint mit allen, steht im Tagesspiegel und passt doch wie Arsch auf Töpfchen. Ist aber keine Weisheit aus Corona-Zeiten, sondern uralt, aus dem 4. Jahrhundert überliefertes Credo des Eremiten Evagrius Ponticus. Im Tagesspiegel können wir heute richtig was lernen. Ein Spaziergang in 7 Meilenstiefeln durch die Geschichte des Eremitentums. Die Eremiten sind fein raus. Sie suchen freiwillig die Einsamkeit kehrender Welt den Rücken, steht da. Nun gut, das zeitgenössische Eremitentum geschieht entschieden unfreiwillig, aber schauen wir mal. Gunda Bartels hat eifrig recherchiert und allerhand aufgetan, auch viele heutige Eremiten. Einen georgischen Mönch, der auf einer 40 Meter hohen Kalksteinfelsnadel lebt und mit dem Seilzug versorgt wird, obskure Käuze in niedersächsischen Wäldern oder in Erdhöhlen bei Beelitz und Maria Anna, die Diözeseneremitin des Erzbistums Osnabrück. Sie lebt asketisch und abgeschieden, aber das hindert sie nicht, 2 Webseiten zu betreiben und eine Schaltstelle der neueremitischen Bewegung in Deutschland zu sein. Eremiten kümmern sich um andere Menschen. Maria Annas Tür steht immer offen, wenn auch momentan nur mit 2 Metern Abstand. Alle 3 Jahre findet sogar ein großes europäisches Eremitentreffen statt. Wer hätte das gedacht? Mit Infos für an dieser Lebensweise Interessierte. Und der Tagesspiegel resümiert nicht ohne Bewunderung: der vom Getöse alltäglicher Ablenkung befreite Mensch, zurückgeworfen auf die nackte, imperfekte Existenz. Das kann ein Anfang sein. Nun sind die meisten von uns bestenfalls Eremiten im Schnuppertest, elementare Grundausbildung sozusagen, und auch spirituelle, gläubige Menschen haben es derzeit nicht leicht. Alles zu. Selbst die Wallfahrtskirche von Altötting besucht seit 1489. Und jetzt, fragt die Frankfurter Allgemeine, geschlossen. Stattdessen täglich 5 Messen online. Beichte nur noch in Einzelfällen und nach telefonischer Anmeldung. Auf der Homepage der Wallfahrtsdirektion liest man, bitte beten Sie zu Hause. Schon klar, Gott hat ja nicht zu, bloß weil die Kirche dicht ist. Überlebenskunst liefert jetzt die Süddeutsche Zeitung. Die Schriftstellerin Olga Martinova erzählt uns davon, dass Alexander Puschkin sich während der Cholera-Pandemie von 1830 für 3 Monate in Quarantäne begab. Eigentlich wollte der Dichter gerade heiraten und war zugleich besorgt, dass ihm die Hochzeit seine beste Arbeitszeit, den Herbst, verkorksen würde. Puschkin, so die Süddeutsche, fand sich von der Außenwelt inklusive der Braut abgeriegelt und verbrachte so die vielleicht glücklichsten 3 Monate seines Lebens, die unter dem Namen Boldinoer Herbst sprichwörtlich für einen kreativen Aufschwung stehen, erzählt uns Olga Martinova und empfiehlt uns die Lektüre des russischen Klassikers. Wenn Sie es lieber etwas profaner haben, einer der ersten Glaubenssätze des Fußballs geht so: Fußball ist nicht nur eine Frage von Leben und Tod, Fußball ist noch viel ernster. Stammt von Bill Shankly, der war Schotte und ist eine Legende als Spieler und als Trainer des FC Liverpool. Das lesen wir in der Welt, die sich mit der neuen Netflix-Serie The English Game befasst, die Julian Fellowes geschrieben hat, als legendärer Schöpfer von Downton Abbey, zugleich Fachmann für alles Britische oben und unten. Mit etwas germanischer Rumpelhaftigkeit in der Dramaturgie, aber wohl durchaus unterhaltsam, bringt Fellows alles zusammen in seiner Fußballstory. Die Aufstände der Baumwollarbeiter, die Mobilmachung der Frauen, Liebesgeschichten, Familiengeschichten, die Erfindung von Fußball als Spiel der Strategen, als Mittel der Gemeinschafts-, der Nationenbildung. Ziemlich viel unter einem Dach. Aber die Welt meint, The English Game ist halt ein Märchen. Kann man gegenwärtig gar nicht genug von haben.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Gabi wird gewünscht Ihnen eine gute Nacht.